Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer, wenn wir das hier runter. Ja, geht schon, geht schon. Ja, schönen guten Abend. Ich habe heute mal keine PowerPoint, sondern will ein bisschen was aufzeichnen hier. Deswegen ein bisschen näher. Ihr könnt auch gerne nach vorne kommen, wenn ihr besser seht, aber ich denke, das klappt ganz gut. Sehr schön. Ich freue mich hier auf einen zweiten Abend mit euch. Und bin gespannt, was der Herr tut. Ich möchte tatsächlich nicht, das brauche ich gar nicht, tatsächlich nicht jetzt irgendwas abspulen, ja, weil mir geht es darum, dass der Heilige Geist zum Zuge kommt. Amen. Seid dafür? Der Heilige Geist hat diese Veranstaltung hier, diesen Abend vorbereitet. Er hat durch Patrick auch da viele Gedanken reingebracht, aber vor allen Dingen, er ist hier und er möchte uns wirklich Jesus vor Augen malen und uns eine Begegnung schenken mit Jesus, dass wir, klappt es? Dass wir ein größeres, bunteres Bild bekommen von dem, was unser Auftrag ist, als Einzelne, als Gemeinde. Und ich bin ganz gespannt, was Gott tut. Wollen wir noch kurz beten? Genau. Danke, Herr. Danke, Jesus. Es ist so gut, dass wir nichts beweisen müssen oder präsentieren müssen. Wir müssen jetzt auch nicht irgendwie den Abend rumkriegen, sondern wir wollen uns gemütlich an deine Schulter lehnen und dir zuhören, so nah an deinem Herzen und nah an deinem, ja, dem, was dich bewegt. Und uns diese Zeit nehmen heute Abend, zu dieser Ruhe kommen, zu Gedanken, die vom Alltag noch da sind, was gewesen ist, was kommen wird, einfach ablegen und sagen, Jesus, wir haben ein Ohr für dich heute Abend. Es ist uns wichtig, was du uns sagst. Wie gut, Heiliger Geist, dass du da bist und du sprichst durch die Gaben des Geistes, du sprichst durch Gedanken zu uns, durch Bilder, durch so vieles, durch den Lobpreis, und wir wollen ganz gut hinhören, weil du wirklich uns beschenken möchtest heute Abend. Danke, Jesus, dass du hier bist. Wir lieben dich. Amen. Amen. Ja, ich glaube, ich sage nur zwei Sätze, die jetzt gestern nicht da waren, zu meiner Person. Wie ich heiße, wisst ihr, ich bin 47 Jahre alt. Ich habe 4 wunderbare Kinder, 2 davon adoptiert aus Indonesien. Eine wunderschöne Frau, Angie, die nicht dabei sein kann, leider, aber auch schöne Grüße von ihr. Und bin zu 50% in der Gemeinde in Velbert. Kennt ihr jemand? Da kommt euer Pastor her, ne? Bin ich angestellt, auch speziell für Migranten und für Evangelisation. Und 50% lebe ich auf Spendenbasis, auch durch die Velberter Mission, immer noch der Missionar hier in Deutschland. Vorher war ich eben in Indonesien mit meiner Frau und Familie 10 Jahre lang. Genau. Und mein Herz brennt dafür zu sehen, wie die verschiedenen Volksgruppen, die verschiedenen Nationalitäten, die hier in Deutschland sind, zusammen gemeinsam Leib Christi bauen, ja, Gemeinde Gottes darstellen und dieses mittlerweile multikulturelle Deutschland erreichen und ja, für Gottes Herrlichkeit. Ich möchte mit einem Zitat beginnen von dem Generalsekretär der CSU, wie heißt er? Blume, ne? Wir haben heute darüber gesprochen, der vor kurzem, ich weiß gar nicht wann das war, vor kurzem da vor dem Landtag in Bayern verteidigt hat, warum jetzt da Kreuze hängen sollen plötzlich in allen Ämtern. Und er sagte unter anderem viele gute Sachen. Er sagte, wir brauchen mehr Mut für die eigene Sache, denn wer sicher ist im eigenen Standpunkt, der kann auch offen und tolerant zu anderen sein. Ich fand das ein sehr gutes Wort. Und vielleicht steht es über dieser ganzen Missionskonferenz, definitiv steht es über unserem Leben, mehr Mut für die eigene Sache, mehr Mut für die Sache Jesu, denn die Sache Jesu ist unsere Sache geworden, nicht wahr? Mehr Mut, mehr Standpunkt, mehr Standfestigkeit. Übrigens als kleiner Tipp, ja, für die, die heute vormittags auch da waren, die sind ja schon daran gewöhnt, was ich gesagt habe. Also man kann auch ganz gut Leute fragen in der heutigen Zeit, was denkst du über die Kreuzdebatte, ja, da in Bayern? Ich denke, die meisten haben davon gehört, ja. Und dann können die ihre Meinung sagen und dann sagst du, willst du wissen, was ich über das Kreuz denke allgemein? Und dann kannst du sagen, hey, das Kreuz ist das Erlösungsgeschenk von Jesus für dich. Was machst du damit? Willst du es auspacken, oder? Ja? Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch aktuelle Themen zu benutzen, um über die beste Botschaft der Welt zu reden. Ich möchte zwei Blöcke haben heute Abend. Also schauen wir mal, wir wollen ja auch nachher wirklich Zeit haben für Gebet und natürlich für Anbetung, auch für persönliches Gebet. Ich denke auch, wenn es der Heilige Geist so führt, dass wir auch uns Zeit nehmen, einfach still werden vor Gott, vielleicht irgendwo hier niederknien, vielleicht auch Gebet empfangen, uns gegenseitig dienen im Gebet, mit prophetischem Gebet, dass der Heilige Geist reden kann. Und seid ihr alle einverstanden? Sehr schön. Ich möchte im ersten Block über Leidenschaft reden, im zweiten Block über Licht und Salz. Ja. Leidenschaft ist etwas, was das Leben von Jesus gekennzeichnet hat. Und wir haben im Vormittag darüber gesprochen, wie Jesus mit dieser Frau aus Samarien oder dieser Samariterin in Johannes 4, wie er ihr die Botschaft von Gott, also das Evangelium, erklärt hat, wie er sie auf den Messias hingewiesen hat. Und was so auf dieser Story so prägnant ist, dass man wirklich eine Leidenschaft bei Jesus sieht, eine Leidenschaft für Menschen. Dass Jesus, er war sich natürlich seines Auftrags bewusst. Man könnte sagen, er hatte seinen festen Standpunkt. Ja. Er wusste, dass er beauftragt ist von Gott. Und er lebte mit dem Heiligen Geist so eng zusammen, dass er eines Tages, als er von Judäa nach Galiläa wollte, dass er irgendwie einen inneren Impuls verspürte, er muss durch Samaria durch. Normalerweise sind die Juden ja im Jordantal entlang gelaufen, was bequemer war und auch nicht durch dieses heidnische Gebiet ging. Und es hieß dort, er musste durch Samarien. Könnt ihr Johannes 4 mitlesen, wenn ihr möchtet. Ich werde es nur kurz erzählen, weil es dann nochmal plastischer wird. Er musste durch Samarien und dann war es die Mittaghitze. Jesus war müde, Jesus war sicherlich durstig, er war auch hungrig. Die Jünger waren sowieso hungrig. Und sie gingen dann in die Stadt Sychar, um Essen zu holen und ließen Jesus alleine. Und da war ein Brunnen Jakob. Und er ging dorthin und fing ein Gespräch mit einer Frau an, für einen Juden sowieso ein Unding. Ja, Frauen wurden ja gleichgesetzt mit Hunden. Und dann noch eine Samariterin. Und dann natürlich auch sehr offensichtlich, und Jesus hatte ja auch das Gespür für Menschen, eine unmoralische Frau. Sie hatte schon 5 Männer gehabt. Und er sieht diese Person, er sieht den Menschen. Entgegen aller Vorurteile und kulturellen und Sittesgrenzen sieht er den Menschen. Er sieht nicht eine Frau, er sieht nicht eine heidnische Frau, er sieht diese Person, er sieht ihre Not, er sieht ihren Hunger, ihre Sehnsucht. Und er fängt ein Gespräch an mit ihr, und das gehe ich jetzt nicht in Detail, erstmal so ganz normal, gib mir was zu trinken, und dann kommt ein Gespräch und sie will immer mit ihm reden über den Konflikt mit Juden und Samaritern oder über den Konflikt, wo ist der echte Ort der Anbetung, und er lenkt immer wieder ab und kommt immer wieder auf das Thema zurück, weil er möchte den Messias verkünden. Und kurz vorher, bevor er ihr den Messias verkündet, geht er noch sicher, dass sie wirklich Sündenbewusstsein hat und sagt, nee, geh du erst mal, bevor ich mehr erzähle, geh noch raus, hol deinen Mann. Und sie sagte, ich habe keinen Mann, ja, du hast recht gesagt, du hast nämlich schon 5 gehabt und der, mit dem du zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Und dann merkt sie, er ist ein Prophet, und dann wird sie richtig interessiert, mit ihm drüber zu reden. Und er offenbart ihr, was wahre Anbetung ist, und er offenbart ihr, dass sie jetzt mit dem Messias spricht. Sie ist völlig begeistert von dieser Begegnung, sie tief berührt und sie lässt diesen Wasserkrug da am Brunnen stehen und rennt zurück ins Dorf, um allen zu erzählen, wer Jesus ist. Also, dass sie den Messias gefunden hat. Und was ich so besonders finde hier, dann kommen die Jünger zurück, sind völlig konsterniert, völlig entsetzt, dass er mit einer Frau spricht, trauen sie aber nichts zu sagen, bieten ihm dann was von dem Döner an, den sie da mitgebracht haben, oder wie auch immer, was sie gebracht haben. Und dann sagte Jesus, nee, danke, ich habe schon gegessen. Was, wo hast du jetzt hier Essen her? Meine Speise ist, wie geht's weiter? Den Willen meines Vaters zu tun. Jesus hatte eine Leidenschaft für den Willen des Vaters. Wow, wenn ich dran denke, ich könnte euch was erzählen über meine Leidenschaft für gutes Essen, ja, oder für einen guten Kaffee. Ich wäre bereit bei Starbucks, ich bin bereit sogar 3 Euro, was kostet der Kaffee mittlerweile Starbucks? 3,60 € oder so auszugeben bei Starbucks statt 1 € bei McDonald's. Ja, ich könnte euch was erzählen, aber Jesus hat wirklich Essen an zweite Stelle gesetzt und sagt, meine Leidenschaft ist, ich bin bereit, kulturelle Grenzen zu überschreiten. Ich bin bereit, in die Berge zu gehen, ein schwieriges Gebiet, einen Umweg zu machen für diese eine Person. Ich habe Leidenschaft für Menschen. Jesus liebt Menschen. Wir wissen, dass Gott nicht will, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er hat die Zeit verlängert dafür, dass alle Menschen Buße tun. Und das ist seine Leidenschaft. Gott möchte, dass Menschen ihn kennenlernen. Menschen sind so wertvoll für ihn, sind so kostbar für ihn. Jede Seele zählt. Jede Seele zählt. Und Jesus hat diese eine Frau gesehen. Und er sagt, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Vers 34. Und sein Werk zu vollenden. Okay. Und dann sehe ich aber auch, dass da eine gewisse Dringlichkeit in Jesu war. Ich weiß nicht, wer von euch so die Landwirtschaft noch kennt. Ja. Ach ja, stimmt, du hast es mir erzählt heute früh. Ihr wart Landwirte in Uruguay, stimmt's? Jawohl. Wie ist es da, wenn die Ernte reif ist? Da mussten doch alle zusammenkommen, oder? Und anpacken. Sonst ist die Zeit ist sehr knapp. Das Fenster ist sehr knapp, sonst verdirbt einiges. Stimmt es? Und dann spricht Jesus auch hier von der Ernte. Er sagt, Vers 35, ja, sagt ihr noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Seht doch, macht die Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind schon weiß. Also weiß heißt reif zur Ernte. Also erst einmal, er gibt den Menschen einen Blick, also seinen Jüngern den Blick, hey, ihr seht nur Samaria. 3 Kreuze, weg hier, ja. Die Menschen, die wollen eh nichts von Gott wissen, die sind völlig falsch, ja. Ihr seht hier nur Muslime, ja. Nur Muslime, die wollen doch eh nichts, die wollen unser Land kaputt machen. Ich meine, ich sehe das auch nüchtern mit dem Islam, aber wir sehen nur Islam als ein großes Plakat, aber den einzelnen Menschen, ja, der suchen ist nach Gott, der auch irgendwie, der nicht suchen ist nach einer Bombe, die er schmeißen kann, sondern der irgendwie auch nach Gott sucht. Das sind auch eben Suchende darunter unter den Muslimen. Ich war 10 Jahre in der islamischen Welt. Ihr sagt das, aber hebt eure Augen auf. Macht doch mal die Augen auf. Ich frag dich heute Abend, sind deine Augen geöffnet für die Menschen um dich herum? Nimmst du sie wahr als kostbare Edelsteine, die Gott so liebt und zu sich ziehen möchte? Dann diese Dringlichkeit, weil es Zeitfenster gibt. Plötzlich ist der Mensch schon weg. Plötzlich ist er weggezogen. Du hast die Chance verpasst. Plötzlich ist der Mensch tot. Du hast die Chance verpasst, von den Menschen zu erzählen, von diesem wunderbaren Retter. Diese Dringlichkeit lebt hier in unseren Herzen. Nicht als Druck, nicht als Zwang. Ich habe eine Zeit gehabt, da war ich wie unter Druck. Diese Dringlichkeit hat mich kaputt gemacht. Das ist nicht richtig. Dann habe ich gebetet, Herr, nimm es weg. Und dann war es plötzlich ganz weg. War auch nicht richtig. Dann war mir alles plötzlich egal. Ja. Aber diese Dringlichkeit, die will der Heilige Geist uns geben. Und dann sieht Jesus auch noch die andere Motivation, die ihn zu den Menschen hinführt, ist, er sieht nicht nur den einen Menschen, sondern er sieht in dem Menschen wiederum, so wie in einem Apfel. Was siehst du, wenn du einen Apfel siehst? Siehst du einen Apfel oder, ich kenne dich, Patrick, mittlerweile ein bisschen, ich weiß genau, wenn du einen Apfel siehst, du siehst da drinnen Apfelbäume. Jeder Kern, ja, ist wie ein Apfelbaum und jeder Apfelbaum ist wieder hunderte Apfelbäume. Diese Multiplikation, ja, du gewinnst eine Person und Licht kommt durch diese Person in eine Familie hinein, in ein Dorf hinein. Diese Frau wurde zur Evangelistin für ganz sicher, für ein ganzes Dorf. Die kamen alle rausgerannt und wollten selber sehen, was diese Frau erzählt hat da. Guckt mal, ich habe den getroffen, den Messias getroffen. Er hat mir alles gesagt über mein Leben, er wusste alles. Übrigens fantastisch, wie Jesus mit den Geistesgaben umgegangen ist. Ja? Prophetisch, er wusste, also das ist noch Sache, die ich echt lernen möchte für die Straße. Aber es ist natürlich auch ein Geschenk von Gott. Und dann einfach auch für mich diese Motivation für Jesus, sich aufzumachen. Er sandte Jünger in jedes Dorf von Israel, weil er wusste, überall gibt es offene Menschen. Ja, in Vers 36 sagt er, ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Überall sind offene Menschen. Du weißt gar nicht, wer schon. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe eine Werkstatt, okay? Also ich nicht ich, sondern ich meine, ich habe eine Werkstatt, wo ich mein Auto hinschicke, das ganz oft kaputt ist. Ganz uraltes Auto, ja, 270.000 Kilometer, muss ständig zur Werkstatt. So, und ist der Chef ist ein Italiener. Und ich habe, ja, Jesus, wie kann ich dem jetzt von Jesus, wie kann ich dem jetzt von dir erzählen? Der redet ja nur über Autos, über nichts anderes, das ist eine ganz andere Welt, ja. Wie kann ich die Brücke bauen, wie kann ich die Brücke bauen? Und dann habe ich ihn einfach so gefragt, Interesse, ja. Ja, hast du Kinder? Also haben Sie, ich sitze Ihnen. Haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder. Ja, wo gehen die zur Schule? Ja, zur christlichen Schule, da bleibe ich Quelle. Ah, da gehen meine Kinder auch hin, ja. Ah, schicken Sie die Kinder dahin, weil es eine christliche Schule ist? Ah, nee, das ist mir völlig egal, mit Christentum habe ich es nicht so. Und da hatte ich schon immerhin so eine Brücke, und dann habe ich versucht, so zu erklären. Und dann stelle ich fest, dass er einen Cousin hat in Hamburg, der ihn ständig schon mit dem Evangelium bombardiert, ja. Da ist also jemand schon da, der für ihn betet. Jetzt komme ich dazu. Und bin vielleicht auch nur noch einer, der in die Kerbe reinhaut, und dann kommt vielleicht der Nächste. Wir wissen es nicht. Wir dürfen nicht nach dem Äußeren gehen. Ja, der Gerasener, der besessen war von einer Legion von Dämonen, ja, wo Jesus extra über den ganzen See fuhr, nur diesen Mann zu dienen, weil danach ist er wieder zurückgefahren. Ja, der wusste, dieser Mann ist jetzt reif. Er wusste vom Heiligen Geist, er musste diese Person. Und dann treibt er die Dämonen aus. Und wer hätte gedacht, dass diese Person Jesus annimmt, dass diese Person gläubig wird und dass Gott Mächtiges an ihm tut? Wer hätte das gedacht? Jesus hat uns eine Strategie mitgegeben in Matthäus 10 und in Matthäus Lukas. Zweimal im Neuen Testament, das heißt immer, wenn Jesus was, also wenn Gott irgendwas wichtig ist, dann nennt er das ganz oft in der Bibel. Ja, zweimal die gleiche Strategie, wo er die Jünger aussendet, 2 und 2, geht in die Dörfer und sucht eine Person, die würdig ist, heißt es dort, die würdig ist. Und dann geht mal zu ihr rein, und wenn sie euren Frieden empfängt, dann bleibt der Friede Gottes auf der Person, und dann sagt ihr, das Reich Gottes ist nahe, und heilt die Kranken dort. Was für eine Strategie. Männer und Frauen des Friedens suchen. Das ist das Gebot Jesu. Das ist die Strategie Jesu, wollte ich sagen. Männer und Frauen, wir sagen so immer, the man of peace, ja, the man of peace. Ist auch nicht immer der sich wirklich bekehrt, aber vielleicht der öffnet die Tür zu einer anderen Person, die offen, die gläubig wird. Und so hat Jesus eine klare Sicht, und am Ende kommt noch der krönende Abschluss dann. Er sagt, da in Vers 36, ist nicht das Ende, aber für mich jetzt hier das Ende. Wer erntet, der empfängt Lohn. Und er sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sie sich miteinander freuen, der, der sät und der, der erntet. Wenn wir Seelen gewinnen für den Herrn, dann empfangen wir einen Lohn. Und der erste Lohn ist, wir wollen nicht, wir sind also demütig als Christen, wir wollen im Himmel keinen Lohn haben. Es reicht schon, wenn wir die Krone wieder zu Jesu Füßen schmeißen. Aber wir kriegen einen Lohn. Das Einzige, was wir zum Himmel mitnehmen können, sind wirklich Seelen. Aber es gibt auch einen Lohn, diese große Freude, dass du siehst, wie ein Leben sich verändert, nicht wahr? Wie jemand Schritte geht. Meine Frau hat gerade die Nachbarin zum Herrn geführt, und die gehen jetzt immer früh morgens, machen Gebetsspaziergang, und diese Frau, die nichts wusste vom Glauben, plötzlich fängt die an zu beten, und die hat ein ganz kaputtes Leben, und die fängt an zu beten, und meine Frau ist so glücklich und sieht einfach, wie der Geist Gottes in dem Leben so viel tut. Diese Freude. Wow. Jetzt frage ich mich, ist diese Leidenschaft auch in dir, die Jesus hatte? Ist sie in mir? Ich kann ehrlich sagen, es gibt Tage, da ist sie nicht in mir. Da kriege ich kalte Füße, wenn ich dann eine Person treffe und ich denke mir, oh nein, jetzt so eine kleine Stimme im Kopf, sag ihr doch was, was sage ich denn jetzt? Und dafür gibt es aber auch viele, viele kleine Hilfsmittel, dass wir sprachfähig werden. Da wird Patrick euch die nächsten 3 Jahre dann so gute Seminare geben. Man kann auch mal einfach jemandem einen freundlichen Traktat geben. Aber ich möchte über Leidenschaft reden. Passion, Passion. Leidenschaft für Gottes Sache. den Willen Gottes zu tun, ist meine Speise. Ich kann euch sagen, ich kann euch besser sagen, wie es sich anfühlt, wenn ich diese Leidenschaft nicht habe, als wenn ich sie habe. Okay? Wenn ich diese Leidenschaft für Gottes Absicht nicht habe, ich weiß nicht, Patrick, wie dir es geht, aber mir geht es dann so, dass ich in meiner stillen Zeit, in meiner Zeit mit Gott, da dreht sich alles nur um mich. Ja? Mir, meiner selbst. Da bete ich für meine Anliegen. Da bete ich für mich, für meine Familie. Und ich träum nicht mehr davon, dass die ganze Welt erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes. Ich sehne mich auch nicht mehr danach, dass jedes Volk, jede Sprache von Jesus hört, sodass die Braut Christi perfekt wird. Ich habe auch meine feste Entscheidung verlassen, dass ich mein Leben ganz für die Ehre Gottes hingeben möchte. Dass ich mein Leben nicht mehr auf mich ausrichte, sondern so als Opfer dem Herrn hingebe, damit er unter allen Völkern als König angebetet wird. Und wenn ich so weit bin, dann weiß ich, ich muss dieses Feuer der Leidenschaft neu entfachen. Mein Gebet ist für heute Abend, dass in uns allen heute Abend dieses Feuer brennt. Amen. Wenn ich spüre, dass ich in meinen Gedanken zu oft an meinem Haus bin, was muss ich noch reparieren, irgendwelche Reisepläne, die ich wahrscheinlich, dann weil ich 3, 4 keine Kinder habe, nicht umsetzen kann oder so weiter und so fort. Meine Spielzeuge, ja, auch Erwachsene haben Spielzeuge, nicht wahr? Und dann merke ich, ich muss unbedingt dieses Feuer entfachen, wieder neu. Und ich sage dir, Leidenschaft ist etwas, nicht das Leidenschaft, sondern das mit Leiden zu tun hat. Wenn du bereit bist, für die Sache zu leiden, ich sage nur eins, Arminia Bielefeld. Wenn du bereit bist, für diesen Fußballclub, wer ist dann Fan, also outet ihr euch nicht, wer ist bereit, für diesen Fußballclub wirklich zu leiden, wenn die verlieren, dann leidest du mit, ja. Du fährst aufs nächste Spiel, wo du weißt, die werden wahrscheinlich wieder verlieren. Da sind wir bereit, mitzuleiden, mitzutrauern. Ich sag dir, wenn du sagst, du liebst Jesus, du würdest alles für ihn tun, aber du bist nicht bereit, für ihn zu leiden. Du bist nicht bereit, dieser Gemeinde hier, wenn du dir angehörst, alles zu geben, weil irgendwie einer hat dich komisch angeschaut und irgendwie war, die letzte Predigt war nicht so richtig gut. Nein, dann hast du keine Leidenschaft. Dann fehlt dir diese Leidenschaft für Jesus und für seine Pläne auf der Erde. Es ist zu hart, aber ihr müsst mich nicht wieder einladen. Ich hab mal so gehört, da hat jemand seiner Liebsten eine SMS geschrieben und gesagt, mein Schatzi, ja, weiß gar nicht, warst du das vielleicht sogar? Ich glaube, Patrick, ja, wie heißt der? Christina, ne? Patrick, du hast mal deiner Liebsten geschrieben, weißt du das noch? Du hast geschrieben, oh Christina, ich liebe dich so sehr, ich würde für dich durch den ganzen Ozean schwimmen, um dich zu sehen. Aber heute Abend ist Regen angesagt, ich glaube, ich fahre nicht nach Köln, ist mir zum... Okay, ja, also... Apostel Paulus hatte diese Leidenschaft. Ja, er hat gesagt, alles andere, mein Status, meine Erkenntnis, meine Bildung, alles sehe ich als Dreck, als Schmutz, als Kot, als nichts an im Vergleich zu der Erkenntnis dessen, wer Jesus Christus ist. Römer 15, ich habe alles dran gesetzt, das Evangelium dort zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt wurde. Wow. Floyd McClung, Jugend bei der Mission, ja, hat er mal geleitet. Oder hat dieses berühmte Buch geschrieben, Vaterherz Gottes, ja. Der hat mal gesagt, wenn du apostolische Leidenschaft hast, dann gehörst du zu den gefährlichsten Menschen der Erde. Warum? Du hast dich nicht in diese Welt eingerichtet. Du lebst als Pilger, als Fremder, als Migrant. Oder man kann auch sagen, die Migration ist für dich keine Bedrohung mehr. Du hast keine Angst vor Verlusten, denn du glaubst, dass er mit dir sein wird, egal was kommt, und er wird dich nicht verlassen, bis ans Ende deines Lebens. Amen. Du hast deine Zufriedenheit und deine Identität in Christus gefunden. Darin ruhst du. Gott hat mich da mal getestet. Er hat mir gezeigt, wie sehr ich noch am Geld gehangen bin. Das habe ich erst gemerkt, nachdem ich einen riesen Batzen verloren hatte. Erzähle ich euch nicht, warum oder wie. Aber da musste ich mich durch die ganzen Emotionen durchkämpfen, bis ich nur noch eins gesagt habe, okay Gott, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Ist mir egal. Geld kommt, Geld geht. Ich denke nicht an meine Rente, ich denke nicht an das, was ich damit machen wollte. Ist mir egal, du bist mir wichtiger als Gold und Silber. Amen. Es ist so, es ist doch, ja, wie soll ich sagen? Also wenn einer mit schweren Dingen des Lebens umgehen kann, dann doch wir Christen, die wir nichts zu verlieren haben. Sterben ist unser Gewinn. Da habe ich mich geschämt, dass er da griesgrämig rumlief, wo ich dachte, Mensch, jemand, der keine Hoffnung hat, der kann griesgrämig rumlaufen. Aber wir doch nicht, wir haben doch Grund zur Freude. Und dann sagt Floyd McClung, warum bist du einer der gefährlichsten Menschen der Erde? Denn du lebst für das Lamm und Satan fürchtet dich und die Engel applaudieren dir. Ist das zu hoch gegriffen? Ich kenne auch Niederlagen, ich kenne auch Kämpfe, ich kenne auch Kämpfe, die ich verliere. Aber ich weiß, dass diese Leidenschaft nicht aus mir kommt, die kommt von ihm. Ich muss nur nahe zu dieser Flamme kommen. Diese Leidenschaft bekommst du als ganz gewöhnlicher Mensch, aber du öffnest dich für eine außergewöhnliche Vision. Für die Vision, dass Gott die Ehre bekommt. Dass Jesus in allem, was du tust, geehrt wird. Du fängst an, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Du empfindest, dass die Zeit zu kostbar ist für Nebensächlichkeiten. Du achtest darauf, dass die Hauptsache bleibt und die Nebensache bleibt. Ja, das Fußball bleibt die schönste Nebensache der Welt, ist okay. Aber die Hauptsache wird nicht zur Nebensache. Du machst auch nicht die Nebensache zur Hauptsache. Sondern du setzt dein Herz, du entscheidest dich dafür, dein Herz zu setzen für Gottes Sache. Ich frag dich, was ist deine Leidenschaft heute Abend? Frag dich nicht, frag dich mal selber. Was ist meine Leidenschaft? Was lebt in meinem Herzen? Was brennt da? Als der blinde Bartholomäus schrie, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Ja? Dann haben hunderte Leute haben versucht, ihn ruhig zu halten und er ließ sich nicht von der Menge beeinflussen. Er hat eine Leidenschaft, die war nicht von Menschenfurcht irgendwie beeinflusst. Dann kam er zu Jesus und Jesus sagte, was willst du, dass ich dir tue? Und selbst diese Frage hat ihn nicht umgeworfen, denn er wusste, was er wollte. Von klein auf, er wollte wieder sehen. Und diese Leidenschaft hat ihn zu Jesus getrieben und hat ihn, ja, dieses Gebet zu Jesus gesprochen, dass ich wieder sehen kann. Wenn Jesus vor dir stehen würde heute Abend, er tut es ja auch. Und er fragt dich, was willst du, dass ich dir tue? Ich wünsche mir, dass mein Sohn wieder redet. Habe ich gestern Abend erzählt, dass er autistisch geworden ist. Aber ich weiß auch, dass ich auch andere Leidenschaften im Herzen habe. Ich habe eine Leidenschaft, dass die Gemeinde Jesu aufsteht und ihre Berufung erkennt. Leidenschaft, dass die Gemeinde Jesu erkennt, wie schön sie ist und wie stark sie ist, wie reich sie ist und wie herrlich sie ist. Und gerade hier in Deutschland, dass wir das neu erkennen. Was ist deine Leidenschaft? Ich möchte kurz dafür ein bisschen Zeit geben, dass wir das so in unserem Herzen erforschen. Denk mal drüber nach. Für was brennst du? Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns diese Leidenschaft vorgelebt hast. Und nicht nur das, sondern sie brennt auch jetzt in deinem Herzen. Leidenschaft für Verlorene. Leidenschaft, dass dein Vater im Himmel einen guten Ruf hat, einen guten Namen hat, dass alle Völker dieser Erde ihn anbeten und sagen, Gott, du bist groß, du bist wunderbar, du bist herrlich. Und Herr, dazu hast du auch die Gemeinde gesetzt, um Licht und Salz zu sein in dieser Erde, um die Anbetung voranzutreiben, die Anbetung zu vermehren in der Welt. Hilf uns, Herr, deinen Willen zu erkennen. Amen. Ich möchte dich fragen heute Abend, wie sehen wir Gemeinde? Also wir können Gemeinde, oder ich sage jetzt mal einfach mal Kirche, das ist so mit kleinem K geschrieben und Kirche kann man auch sehen als großes K, das heißt also als habe ich gestern Abend drüber gesprochen, ja, das Reich Gottes. Haben wir eine Reich Gottes Perspektive oder nur unsere vier Wände? Wie siehst du Kirche? Wie siehst du Gemeinde? Wie siehst du das? Also man kann ja Gemeinde so sehen, dass man halt seine Veranstaltungen hat, ja. Veranstaltungen, du hast also Gottesdienste, du hast Bibel, Gruppen oder auch Gebet, Lobpreis, ja, also wir haben Singen und Lobpreis natürlich, das ist es. Dann manche Gemeinden haben auch also soziale Projekte, soziale oder auch evangelistische Einsätze, ja, missionarische Einsätze, Kurzzeiteinsätze. Und dann sagst du dir, okay, das haben wir alles, das abgehakt, da bin ich dabei. Und es ist nicht falsch. Nur, du kannst auch einen Blick haben, dass du sagst, ich sehe die Kirche als den Leib Christi, den globalen Leib Christi, den the body of Christ. Ja, ich finde das Wort Leib immer so, Leib denke ich immer an, was ich was. Aber es ist der Leib Christi, so ist es halt in der Bibel. Und überall, ja, gerade was ich gehört habe hier in Bielefeld, gibt es 400 Gemeinden oder Gemeinschaften. Also überall gibt es so Ortsgemeinden, ja. Und natürlich global der ganzen Welt, aber jetzt sage ich mal, hier auf dieser Region gibt es viele, viele. Und das ist die Kirche, okay. Und die kommt immer sonntags zusammen. Also, wenn ich jetzt dich frage, wo ist die Kirche am Montag, wo ist die Kirche am Dienstag, Mittwoch, wo ist die Kirche? Wo ist die Kirche Jesu? Wo ist der Leib Jesu? Dann ist er in der Welt, ja, am Arbeitsplatz, an der Uni, Schule, im Haushalt, verstreut, nicht mehr zusammengefügt, sondern verstreut. Man könnte also auch sagen, Jesus, okay, ist jetzt schlecht gemalt, Jesus nimmt den Salzstreuer und streut das Salz in die Welt rein, ja, in die Suppe der Welt, damit sie schmeckt. Wenn wir Licht und Salz sind, dann werden wir Montag, Dienstag, Mittwoch, nehmen wir mal Hauskreis mal weg, vielleicht auch noch bis Samstag in die Welt gestreut und einmal in der Woche kommen wir so zusammen als ganzer Leib und dann sind wir zusammen und dann beten wir an. Jetzt ist die Frage, was ist Anbetung? Wozu existiert die Gemeinde? Wozu sind wir da? Ich habe das im Gebet schon angekündigt so ein bisschen, ja. Wir sind da, Licht und Salz zu sein. Aber was ist unser Auftrag? Wir sollen, hast du vorhin so schön gesagt, wir sollen anbeten. Wir sollen Gott anbeten. Also Mission existiert, weil Anbetung noch nicht vollkommen ist, könnte man so sagen, ja. Wir missionieren, dass noch mehr Menschen Gott anbeten und alle Völker ihn anbeten. Das ist unser Auftrag. Und ich möchte mal sagen, ohne Anbetung haben wir unsere Existenzberechtigung völlig verloren. Amen. Lobpreisteam sagt laut Amen. Und ohne Anbetung haben wir keine Salzkraft und haben wir keine Leuchtkraft. Amen. Was ist aber jetzt Anbetung? Ist Anbetung singen? Auch. Nicht nur, oder? Ja, auch. Kann auch singen. Ist es Niederfallen vor Gott? Ja, auch. Wie Charismatiker, wir sagen, Hände heben gehört dazu, Zungengebet gehört dazu. Okay, jeder hat seine Ausprägung. Aber können wir 24/7, können wir denn Sonntag bis also praktisch, ich sage jetzt mal, Sonntag beten wir hier an, das ist ein Event, eine Veranstaltung oder ein einzelner Moment, wo wir zusammenkommen. Aber Montag bis Samstag, können wir da anbeten? Kann unser Leben eine Anbetung sein? Wir können nicht ständig singen, wir können nicht ständig niederknien. Also was ist Anbetung noch? Ist Anbetung nicht auch Lebensstil? Das wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, Lisa, ne? Anbetung ist eben auch Lebensstil. Und deswegen müssen wir hier unterscheiden zwischen Kirche als Event, ja, als Veranstaltung, als Gottesdienst und dann, oder eben als Zusammenkunft, ja, da gibt es natürlich dann den Gottesdienst, aber es gibt auch Bibelstunden, ich male jetzt mal eine Bibel dahin. Es gibt natürlich auch irgendwie Royal Ranger oder Kinderstunde, es gibt Einsätze, es gibt alles Mögliche hier, ne? Es gibt Zurüstung in Form von Training, schreibe mal hin Training, so. Und dann gibt es aber auch unser Leben, wo wir uns normalerweise aufhalten. Und das ist Lebensstil. Lebensstil. Anbetung als Lebensstil. Gott sendet uns in die Welt als Salz und als Licht. Und das, was wir tun, die Bibel sagt, was du tust, das tue für Gott. Ja? Oder Kolosser 3, Vers 23. Alles, was wir tun, Wer kann das zitieren? Wer kann mir helfen? Alles, was wir tun, das tue von ganzem Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Ja? Also je nachdem, welche Übersetzung wir jetzt gerade zitieren, kommt man vielleicht durcheinander. Alles, was wir tun, alles, ja, gestern haben wir gesagt, Lebensstil ist, Anbetung ist, hat was mit Opfer zu tun. Also wir legen unser ganzes Leben auf den Altar und sagen, Herr, ich gebe mich dir ganz hin, sonst ist es nicht Anbetung. Also so ich gebe dir meinen Arm, ja, und ich gebe dir 5 Minuten meiner Zeit, ist kein Lebensstil der Anbetung. Alles, was wir tun, also sprich, okay, du gehst vielleicht Badminton spielen, ja, du tust es für Gott. Du bist im Badminton spielen Salz und Licht. Du bist am Arbeitsplatz, okay, ich male jetzt mal hier eine Fabrik oder so. Am Arbeitsplatz, was sagt Paulus zu den Kolossern, zu den Sklaven, ja, ihr Sklaven, dient euren Herren als dem Herrn, genau. Ja, das war ja gerade die Stelle, sorry, Kolosser 3, ja, alles was ihr tut, ja, dient euren, und dann am Arbeitsplatz, an der Uni, ja, an der Uni, wo wir sind, im Haushalt, da wo wir sind, da ja, nicht länger ich lebe, Galater 2, Vers 20, sondern Christus lebt in mir. 1. Korinther 10, 31, was auch immer wir tun es zur Ehre Gottes. Was auch immer wir tun, was auch immer, ob wir essen oder trinken, sagt Paulus, was auch immer wir tun es zur Ehre Gottes. Gibt es so ein schöne Illustration? Hast du schon mal gehört vom Hund und Katzen? Also habt ihr bestimmt schon gehört, Hund und Katze, wer hat einen Hund? Da unten ist einer, ne? Hund, so. Oder hat jemand Katzen auch zu Hause? Ja, auch noch, ja. Also wir hatten in Indonesien auch einen Hund. Also der, wenn ich schon mit meinem Auto angefahren kam, dann stand er am Tor und hat auf mich gewartet und so. Und als ich mal in den USA war, da hatte mein Gastvater da eine Katze und die saß immer auf seinem Lieblingsplatz. Und wenn er reinkam, hat die den Kopf nicht gehoben, die saß da, die ist auch nicht weggegangen, wenn er gesagt hat, husch, husch, geh weg, die saß da. Katzen und Hunde sind sehr unterschiedlich, nicht wahr? Da gibt es so einen lustigen Witz. Also wenn eine Katze reden könnte, dann würde sie sagen, oh, du gibst mir zu essen. Ja, würde sie zu ihrem Herrchen oder Frauchen sagen, du gibst mir zu essen, du gibst mir einen Platz zum Schlafen, du streichelst mich, du liebst mich. Ich muss Gott sein, ja. Ich muss Gott sein. Ich muss der Mittelpunkt sein von allem. Es dreht sich alles um mich, ja. Alles, das tust du für mich. Also muss ich Gott sein. Muss ich was ganz Besonderes sein, wenn du das für mich tust. Wenn ein Hund dagegen reden könnte. Gleiche Situation. Der Hund sagt zu seinem Herrchen oder Frauchen, oh, du gibst mir zu essen. Du gibst mir zu trinken. Du streichelst mich, gibst mir einen Platz zum Schlafen. Du liebst mich. Du musst Gott sein. Ja. Gleiche Situation. Aber völlig andere Wahrnehmung, völlig andere Perspektive. Und so gibt es auch Christen mit, Entschuldigung, ja, Katzenmentalität und es gibt Christen mit Hundementalität. Ja, es gibt Christen, die sagen, oh Gott, Gottesdienst, ich liebe, ich bete so gerne an. Es tut mir so gut, die stille Zeit, es ist einfach so ein Geschenk, es tut mir so gut. Und die Predigt, die ist jetzt für mich, das war richtig fast für mich. Ach Gott, ich glaube, du bist mein Diener. Wenn ich krank bin, heilst du mich. Ja, wenn ich Sorge habe, Not habe, du, ich bete dafür, du gibst mir das. Ich glaube, es geht nur um mich. Du bist für mich gestorben. Ja, für mich. Mi, 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 miau, miau. Ja. Und der Christ mit der Hundementalität, Entschuldigung den Ausdruck, ja, ist nicht jetzt irgendwie abwertend gemeint, nur für ein Beispiel. Der sagt, oh Gott, wie kann ich dir dienen, Gott? Kann ich dir die Zeitung bringen? Kann ich dir die Kartoffeln bringen? Wie kann ich dir dienen? Ich möchte deinen Füßen liegen und einfach bei dir sein. Und so können wir auch Geist, also Gemeinde Gottes unterschiedlich deuten, natürlich, ja. Wenn die Predigt nicht für mich war, dann, schlechte Predigt, ja. Lobpreis hat mich gar nicht angesprochen, ja. Die Lieder waren ja nichts für mich. Und, und der Pastor, der hat mich heute nicht gegrüßt. Was ist das für ein Pastor? Ja, geht alles nur um mich. Ganze Gottesdienst, ganze Gemeinde nur um mich. Und der Christ mit der Hundementalität sagt, Jesus, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir jetzt dienen? Kann ich vielleicht jemanden begrüßen? Kann ich dir dienen irgendwie? Oh, die Predigt ist gerade nicht für mich, aber vielleicht ist sie für jemand anders. Ich bete jetzt für den anderen, die anderen Leute hier sind, dass sie das hören. Was auch immer wir tun, zur Ehre Gottes. Ein Christ mit dieser Haltung, wie so ein Hund, ja, der sucht in allem die Ehre Gottes. Der hat ein leckeres Essen vor sich und sieht darin die Herrlichkeit Gottes. Er sieht, wow, Gott, du bist so herrlich, du bist so kreativ, danke, dass man alles Essen könnte ja nach Pappe schmecken und grau sein, aber nein, Gott hat es so kreativ gemacht. Warum? Damit es uns besser geht? Oder damit wir erkennen, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist, wie farbenfroh, wie kreativ, wie fantasievoll er ist. Siehst du einen schönen Sonnenuntergang, ja? Gott, du hast dich ja so wunderschön, du bist ja ein Künstler. Jeder Sonnenuntergang ist anders. Du bist ein Künstler, wie du den Himmel anmalst. Du bist, oh, ich sehe deine Herrlichkeit, ich sehe deine Herrlichkeit. Und oh, mögen alle Völker dich anbeten, Herr, mögen alle Völker dich anbeten. Seid dankbar in allem, sagt 1. Thessalonicher 5. Seid dankbar in allem. Lebensstil. Lebensstil der Dankbarkeit. Das ist auch nicht machbar mit unserem Fleisch, ja. Wenn du ärgerlich bist, wenn du schlecht geschlafen hast, wenn du zu wenig geschlafen hast, zu viele Probleme hast, zu viel Druck vom Chef hast auf dem Arbeitsplatz, zu viele Ängste hast über die Zukunft, wie wird die Rente, zu viel Zorn, wie willst du da dankbar sein? Das geht nur durch den Heiligen Geist. Das, was Römer 8 sagt, ja, das, was dem Fleisch unmöglich ist, das kann Gott tun in uns. Und seht ihr, wie das hier wirklich um eine Herzenshaltung geht? Lebensstil der Anbetung heißt, ich entscheide mich mit der Hilfe des Heiligen Geistes, immer und überall die richtige Herzenshaltung zu haben. Also eine exzellente Einstellung. Eine Einstellung der Exzellenz. Okay? Es soll jetzt nicht wie Druck klingen. Ich meine es nicht wirklich, dass wir jetzt perfekt sein müssen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber so vom Ziel, von der Haltung. Ja, von der Haltung. Das kann dann auch heißen, dass du richtig schlechten Tag hast, dir geht es richtig schlecht oder du trauerst über eine Person, die gestorben ist. Aber, und die Leute sehen es auch am Arbeitsplatz, sie sehen, du hast Struggle, aber die spüren auch, dass das dich nicht niederdrückt. Sondern dass da noch eine Flamme der Freude ist, weil du hast eine berechtigte Hoffnung. Du hast eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Christi in dir. Und ja, du hast Probleme und du lässt es auch anderen mitteilen, aber gleichzeitig sehen sie auch an dir, dass da was anderes ist. Dass du ein Mensch bist, der anbetet. Ja, Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Christus in uns. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese Hoffnung, wenn das Menschen sehen, dann ist das Salz und Licht. In unserem Umfeld, da wo wir sind, sei es in der Freizeit oder der Arbeit oder wo auch immer. Wow! Wenn das passiert, dann passieren Dinge, die Menschen fragend machen, suchen machen. Die Frage ist immer nach der Frucht. Ja? Ist nicht die Frage, was ist jetzt hier besser? Ist Veranstaltung besser? Ist Lebensstil besser? Die Frage ist, tun wir es für die Herrlichkeit Gottes und welche Frucht kommt dann bei raus? Ich meine, du kannst auch wirklich 24/7 so in deiner Arbeit drin sein, dass du sagst, ich muss so viel Kraft und Zeit für die Arbeit investieren, ich bin abends dann nur platt. Reinhard, schön, dass du da bist, aber bitte lass mich in Ruhe. Ich bin froh, wenn ich mein Leben bewältige und meine Frau nicht umbringe und den Hund nicht ersticke. Also, Entschuldigung, ja, also, ich verstehe, was ich meine, ja. Also, es gibt wirklich Stresssituationen, da bist du einfach nur froh, dass du überlebst, ja. Dass du überlebst. Und du denkst dir, und dann kann ich gerade mal sonntags zum Gottesdienst kommen und bin froh, dass ich nicht einschlafe. Und was habe ich jetzt für den Herrn getan? Was ist jetzt hier fürs Reich Gottes drin? Meinst du wirklich, dass Gott dir all diese Fähigkeiten gibt für deinen Beruf, für deinen Arbeitsplatz, für deine, da wo du tätig bist? Dass er so viel investiert hat in dein Leben durch Ausbildung, durch Erfahrung, die ganzen Erfahrungswerte, die du hast, nur um zu sagen, zählt nicht. Was zählt ist hier Sonntag? Was zählt, sind hier diese Veranstaltungen hier. Das zählt für mich. Andere zählt nicht. Das andere, da musst du Geld verdienen, dass du leben kannst. Aber es zählt nicht fürs Reich Gottes, glaube ich nicht. Ich glaube, fürs Reich Gottes zählt das genauso, wenn du es für die Ehre Gottes tust. Wenn du es für die Ehre Gottes tust. Du dienst deinem Chef, du, Vielleicht fängst du sogar auf der Arbeit eine Gebetsgruppe an. Wie heißt nochmal dieser stellvertretende Chefredakteur, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, von Bild-Zeitung? Daniel Böcking, mal von dem gehört? War bei ProChrist, da hat er ja auch, wurde auch eingeladen, ne? Bei ProChrist wurde eingeladen, so ein Zeugnis zu geben. Der hat sich ja erst kürzlich bekehrt und hat dann mal in der Bild-Zeitung so eine Kolumne geschrieben, ich oute mich, hieß es dann. Ja? Ich oute mich und hat gesagt, ich bin Christ. Ich habe da gemerkt, wie die in Haiti nach dem Erdbeben und auch noch irgendwo anders, wie die Helfer, die gläubigen Helfer so viel Kraft hatten, weil die haben vorher gebetet und so weiter, haben aus ihrem Glauben so viel Kraft gezogen, das hat mich tief beeindruckt, habe gemerkt, die leben aus einer anderen Quelle. Ich oute mich, ich bin Christ. Hat viel Anfeindung bekommen, aber nicht so viel, wie er erwartet hat und sehr viel positive Stimmen aus den eigenen Reihen sogar und hat festgestellt, dass es in dem Redaktionsgebäude von Bild ganz viele Gebetskreise gab. Davon wusste er vorher gar nichts. Die haben sich ja auch geoutet, seine Kollegen. Ja, ich bin auch Christ. Und wir haben hier einen Gebetskreis, wir haben hier einen Bibelkreis. Wie machen wir das? Machen wir das? Ich fand es so erfrischend, wie er es so gesagt hat. Aber wisst ihr, wo wir manchmal gefangen sind, Licht und Salz zu sein, wir sind so fokussiert auf Veranstaltungen. Ja? So auf irgendwas Organisiertes. Es muss organisiert sein. Und wir haben uns da selbst beschnitten, einfach frei nach dem Heiligen Geist zu gehen und zu sagen, hey, hier in der Suppe der Welt, da, wo das Leben sich abspielt, spielt sich ja nicht hier ab, hier spielt das Leben ab, hier Licht und Salz zu sein, einfach mal was anzufangen, was nicht organisiert ist, was nicht irgendwie gleich irgendwie einen Leiter braucht oder einen Pastor braucht oder eine Gemeinde braucht, wo du einfach sagst, okay, hier im Arbeitsplatz, ich bete dafür, dass ich noch eine oute, dass ich noch einen kennenlerne, der auch gläubig ist. Und dann machen wir einfach mal einmal die Woche, kommen wir zusammen während dem Mittagessen und tauschen uns aus und beten zusammen. Und vielleicht wird daraus eine kleine Gruppe. Was meint ihr, was los ist in den anderen Ländern, die gerade Erweckung erleben? Da gibt es ja sowas ständig. Da gibt es ja sowas überall, solche Gebetsgruppen. Nur in Deutschland hört man nicht so oft so viel davon, weil wir haben ja hier eine andere Situation, aber es wird sich auch noch ändern. Amen. Und einfach mal anfangen, mal ganz inoffiziell zu sagen, hier, da baue ich mal meinen Bereich des Influence, meinen Bereich des Einflusses, baue ich mal aus und sage, hey, komm, lass uns mal beten. Und dann brauchst du auch keine Andacht, da brauchst du auch keine Predigt. Komm, wir beten mal und nicht nur für dich selber, wir beten für die Kollegen, wir beten für den Chef, wir beten für die Firma, beten für die Uni, wir beten für hier für die Nachbarschaft, wo du halt bist. Das braucht auch nicht irgendwie einen extra Zeitpunkt. Vielleicht kannst du es verbinden mit Mittagessen, mit einem Spaziergang, irgendwas, was du sowieso schon machst, aber du verbindest es mit einer Person, die Gott dir zeigt und daraus können mehr werden. Amen. Also diese Events sind dazu da, diese Ortsgemeinden hier sind dazu da, damit das hier Power hat. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht um Gottesdienst. Gottesdienst ist dazu da, dass wir equipped werden, ja, bevollmächtigt werden, ausgerüstet werden, natürlich auch alle anderen Hauskreise, Bibelkreise, was wir alles haben. Das hier macht das möglich, okay? Das gibt uns Bevollmächtigung, gibt uns Knowledge hier von der Bibel, Wissen, Erkenntnis, Ermutigung, Korrektur, Gebet, Erfrischung im Heiligen Geist, all diese Dinge, die wir brauchen, um dann wieder in diesen eigentlichen Leben, das eigentliche Leben reinzugehen, wo die meiste Zeit sind, um hier Licht und Salz zu sein. Wisst ihr, was ist die Frucht davon? Da müssen wir uns überlegen. Also die Frucht von diesen Veranstaltungen, die wir machen hier, in diesem Gebäude, sind, dass wir hier Salz und Licht in unserem Leben sein können. Manchmal ist die Frucht von diesen Veranstaltungen auch negativ. Ich habe es in Indonesien erlebt. Da erlebt das Umfeld, da wo eine große Gemeinde ist, ich meine, Indonesien ist zwar die größte islamische Nation, aber es hat auch ganz, weil es so viele Menschen gibt, auch ganz große Gemeinden. Ganz große Gemeinden, Megachurches. Und dann war ich in einer Gemeinde, da haben die mir erzählt, also wir haben gerade ein Problem in der Nachbarschaft, weil denen gefallen unsere Gottesdienste nicht. Ich so, ja, sind die denen zu laut? Wollt ihr ausschlafen? Ah nee, in Indonesien schläft niemand aus. Steht jeder auf mit der Sonne, früh um 6 steht man auf, ne? Kannst du nicht ausschlafen. Aber wir parken denen die Straße zu. Ja, Gott hat die Gemeinde wieder so gesegnet, weil Gott möchte gerne segnen, seine Natur. Alle können sich ein Auto leisten. Ja, kommt ihr alle im Auto zur Gemeinde, parken die Straßen zu und die Nachbarn ärgern sich, dass sie da nicht mehr durchkommen. Ja, ganz dicht geparkt und so. Oder was ich schon erlebt habe hier, wenn dann unsere Brüder aus Afrika, ja, wenn ihr Lobpreis macht, ist ein bisschen lauter, ne? Muss laut sein, ja. Und auch hier in Deutschland, ja, die Nachbarschaft, die ruft die Polizei an. Ist so laut hier, wir wollen ausschlafen. Sonntag früh um 10, was für eine Zeit, ja. Wollen ausschlafen, was ist hier los, Polizei? Ja, was ist die Frucht von diesen Veranstaltungen? Dass wir hier einen Lebensstil haben mit Licht und Salz. Dieser Lebensstil, welche Frucht hat er? Welche Frucht hat ein Lebensstil, der Salzkraft und Strahlkraft hat? Dass wir im Alltag spontan uns gebrauchen lassen, da wo wir sind. Nichts Organisiertes. Kann natürlich in gewisser Weise organisiert sein, aber das ist so das Beispiel vom Samariter. Ja? Der gute Samariter, der war auf dem Weg, der hatte ein Geschäft zu erledigen. Der musste was tun, der war hier 24/7, der war hier in seiner Berufsdingsbums da, wo er halt, was er gemacht hat. Der war nicht gerade auf Missionseinsatz, der war nicht auf einem sozialen Einsatz, ich suche mal Leute, die unter die Räuber gefallen sind. Der hat einen Ziel gehabt. Aber er hat sich bewegen lassen von der Not des einen, der unter die Räuber gefallen ist, und er hat dem geholfen und sogar noch gesagt, hier, ich gebe dir Geld zu dem Wirt und ich komme wieder. Hat Verantwortung übernommen für sein Umfeld. Die beiden Priester, also der Priester und der Levit, die vorbeigingen, die haben gesagt, ist es gerade kein sozialer Einsatz. Ja. In meinem Terminkalender steht nichts von sozialen Einsatz. Das ist also, das haben wir jetzt nächsten Sabbat geplant oder was auch immer. Ja. Nee, geht gerade nicht. Ja. Das passiert dann. Kann passieren, wenn wir fixiert sind auf Programme, die ja gut und wichtig sind und die ja ihren Zweck haben. Aber sind wir noch offen? Haben wir offene Augen für unsere Umgebung? Zum Beispiel beim Zeitungsaustragen habe ich eine Frau gesehen mit schweren Taschen. Hat sich da gemüht, natürlich, ist doch klar, oder? Da gehen wir hin und helfen ihr. Die ist fast umgefallen vor Schock. Die hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Sie sagte, das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt, dass mir jemand geholfen hat. War für mich ganz selbstverständlich. Ich habe dann noch versucht, einen kleinen Gottesdienst im Hausflur, habe ich die Taschen gesagt, haben Sie schon mal, kennen Sie Jesus? Und dann habe ich für sie gebetet und so. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, zu viel für sie. Aber also typisch, ne? Typisch wir. Da wollen auch, das reicht dann nicht. Der muss auch noch hier. Aber egal. Ich komm zum Schluss. Vielleicht noch ein gutes Beispiel noch aus China. Ich habe gelesen, dass in China gibt es ein Gebiet, da, also wurde auch ein Bericht drüber geschrieben in der Zeitung. Da sind die Christen dort bekannt als die. Also okay, ich muss erst mal erklären. Auf dem Land. Die haben eine ganz große Landflucht in China, ne? Weil alle gehen in die Städte, da gibt es die Arbeit. Und auf den Ländern, in den Dörfern haben sie riesige Probleme, weil es fehlen Männer. Die Ernte wird reif und es sind keine Männer, es sind alte Menschen dort und die jungen Kinder, die zurückgelassen werden. Es gibt keine Männer, keine Erwachsenen, keine Frauen, weil die auch alle arbeiten gehen in der Stadt und die kommen dann nur, manche nur einmal im Jahr zurück oder weiß ich was, wie oft die zurückkommen. Und dann geht die Ernte kaputt und dann im Winter, da wo in China, wo sehr viel Schnee liegt, da kann auch keiner Schnee schippen, weil fehlen die starken Leute, das zu machen. Gibt es keine offizielle Stadtreinigung oder was. Und da hat der eine Bürgermeister dieser Stadt hat gesagt, bei der Ernte, da kommen die Christen und helfen mit. Im Winter, da geht keiner raus, viel zu kalt, aber die Christen, die gehen raus, die schippen den Schnee, die achten darauf, dass der Weg zur Schule immer freigeschippt ist, damit die Kinder keinen Tag Schule verpassen. Sowas ist unorganisiert, einfach Lebensstil, mitten im Leben Licht und Salz sein. Das hat Kraft. Ich würde sagen, zum Abschluss, dass das, was wir hier ausleben, ist, kann man in einem Vers umschreiben, Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, es gab da Spannungen zwischen Juden und den Heiden. Ja? Also die Judenchristen, die hatten da ihre Speisegebote und die Heidenchristen sagten, wir können doch alles essen. Und dann gab es Stress und Spannung und Paulus hat gesagt, nein, es geht doch nicht um Essen und Trinken. Es geht um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude im Heiligen Geist. Im Heiligen Geist, nur durch den Heiligen Geist möglich. Wir können natürlich sagen, ja, die Werte, die wir in die Gesellschaft reinbringen, Grassroot Level, ja, also da, wo wir sind, von unten nach oben. Die Werte, die wir reinbringen, können wir auch sagen, wie der Blume am Anfang von CSU, ja, das Kreuz steht für Toleranz, für Menschenwürde und für Nächstenliebe. Aber das ist auf dem Ebene des menschlich Machbaren, ja. Also Nächstenliebe im Sinne vom menschlich verstanden, das kannst du auch ohne Heiligen Geist. Aber diese Dinge, Gerechtigkeit, Friede und Freude, das geht nur durch den Heiligen Geist. Das sind die Werte, die wir mit der Kraft des Heiligen Geistes ausleben um uns herum. Ich habe ein paar schon angesprochen, diese Freude, ja. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, diese Hoffnung, die in uns diese Freude erweckt, die andere spüren. Es ist nicht lustig sein, es ist eine tiefe Freude, die andere spüren. Und daran schmecken sie Jesus an uns. Und das ist das für die meisten Menschen in Deutschland das einzige Evangelium, das sie lesen. Also du bist das fünfte Evangelium. Du bist das fünfte Evangelium. Die anderen lesen sie gar nicht, aber die lesen dich. Die lesen dich und glaub mir, die lesen dich ganz genau. Gucken dich ganz genau an. Friede, Gerechtigkeit, Liebe üben, Empathie für die Menschen haben, Friede, dass wir Friedensstifter sind, Friedensbringer, dass wir kaputte Beziehungen heilen, dass wir Licht und Salz sind und die Freude, das wünsche ich uns. Lasst uns beten, vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Halleluja. Wir wollen jetzt so, ich weiß nicht, ob du noch was sagen wolltest, Patrick? Nee. Genau, wir wollen jetzt so in die einfach das wirken lassen auf uns, Zeit gehen der Begegnung mit Gott, uns bereitstellen, dass wir sagen, Herr, wir wollen dir dienen, wollen, dass auch da durch uns anderen Menschen gedient wird heute Abend, wir haben eine Zeit, wo wir Gott begegnen und dann auch sehen wir, wie der Heilige Geist weiterführt.